Tief im Mittelalter ging ein Mann auf einer verstaubten Straße seines Weges. Wo immer er auf Menschen stieß, blieb er stehen und fragte sie, was sie arbeiteten und für wen sie es taten. Denn seit geraumer Zeit wusste er um sein eigenes Leben nicht mehr Bescheid. Er wusste nicht mehr, was oder wofür er das tat, was er tat. Und des Nachsinnens müde war er ausgezogen, um von anderen Menschen zu hören, was sie bewegte. Vielleicht geht es manchmal euch auch so, dass euch ein bisschen Motivation fehlt und dann sucht ihr bei anderen Menschen Motivation. Was motiviert denn andere Menschen, das zu tun, was sie tun? Was motiviert mich, das zu tun, was ich tue? Warum tue ich das, was ich tue? Auf diese Art wollte er in Erfahrung bringen, was ihm verloren gegangen war. Da stieß er auf einen Mann, der am Wegrand saß und ganz gebückt auf einen Stein einschlug. Der Wanderer blieb stehen und schaute ihm lange zu. Da er seine Tätigkeit nicht verstand, fragte er ihn: Freund, lange schon schaue ich dir zu, wie du auf diesen Stein einschlägst. Allein es mangelt mir ein bisschen an Verständnis. Freund, kannst du mir, einem Fremden und deines Handwerks Unkundigen, verraten, was du da machst? Ohne in seiner Tätigkeit innezuhalten, murmelte der Mann missmutig in seinen Bart: Du siehst alles, ich behaue einen Stein. Mit trüben Gedanken ging unser Wanderer weiter. Das hat ihn natürlich nicht gerade motiviert, was er dort gesehen hat. Was ist das für ein Leben, dachte er bei sich, die ganze Zeit Steine zu behauen, die ganze Zeit Wäsche zu waschen, Frühstück zu machen, Mittag zu machen, Abendbrot zu machen, dann wird alles aufgegessen und alles geht von vorne los. Was ist das für ein Leben? Da seine Verwirrung nur noch größer war, betrachtete er es als ein Glück, als er wenig später wieder einen Mann da sitzen sah, der emsig auf einen Stein einschlug, in der gleichen Art wie zuvor der andere Mann. Auf ihn ging der Wanderer zu und fragte ihn sogleich: Freund, wozu schlägst du auf diesen Stein? Der Mann, etwas erschrocken von der unerwarteten Frage, antwortete nach einigem Zögern: Siehst du nicht, Fremder, ich mache Ecksteine. Betroffen ob seiner Unwissenheit, setzte der Wanderer seinen Weg fort. Die Verzweiflung in ihm wuchs, denn er konnte sich nicht abfinden mit dem, was er gesehen hatte. Sollte das ganze Glück des Lebens darin bestehen, Steine zu behauen oder Ecksteine zu machen? In der Sorge seines Herzens versunken, geht er weiter und hätte beinahe einen dritten Mann übersehen, an dem er vorbeigekommen ist. Auch dieser saß am staubigen Wegrand und schlug auf einen Stein ein, nach der Art wie die beiden anderen Männer. Der Wanderer blieb stehen und prüfte voller Staunen, was dieser Mann tat. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass auch dieser Mann mit derselben Fertigkeit wieder auf einen Stein einschlug, ging er langsam auf ihn zu und richtete seine Rede, die er nicht weiter zurückhalten konnte, an diesen dritten Mann. Und er fragte: Freund, sage mir, was ist deine Tätigkeit? Behaust du auch nur Steine oder machst du gar Ecksteine? Der dritte blickt auf und sagt: Nein, Fremder. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Siehst du denn nicht? Ich baue eine Kathedrale. Drei Männer, die gleiche Arbeit verrichten oder zu verrichten haben, machen die gleiche Arbeit mit unterschiedlicher Hingabe. Wer von den dreien hat mit am meisten Hingabe seine Arbeit gemacht? Der Dritte. Der Dritte hatte eine Vision. Und hier muss man wirklich von einer Vision sprechen. Etwas, was er wahrscheinlich zu Lebzeiten gar nicht mehr gesehen hat. Wenn man bedenkt, wie lange hat man an Kathedralen gebaut im Mittelalter? 100 Jahre, hunderte von Jahren. Kölner Dom, da gab es immer wieder Baustopps und dann wurde gestoppt und es musste weitergebaut werden. Wie hoch war die Lebenserwartung von Menschen im Mittelalter? 40, 50 Jahre, dann wäre der Raum hier schon relativ leer. Ich könnte mir auch schon einen Grabstein aussuchen. Wie hoch ist dann also die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann, der dort wirklich hingebungsvoll seine Aufgabe erledigt, die Kathedrale zu Lebzeiten noch fertig sieht? Wenn sie ja in Ansätzen noch nicht zu sehen ist, weil unser Wanderer, der sich nach dem Sinn des Lebens fragt, sie noch nicht gesehen hat. Gleich null. Und trotzdem hat er mit aller Hingabe seine Arbeit erledigt, weil er eine Vision hatte und diese Vision hat ihn motiviert. Und genau das trifft auf unseren heutigen Bibeltext zu, aus Lukas 1, die Verse 26 und folgende. Da bekommt nämlich eine junge Dame eine Vision. Eine Vision von einem unerwarteten Besucher. Wir lesen den Text Lukas 1, 26 und folgende. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ich möchte mit euch vier Punkte besprechen, die ich in diesem Predigttext oder die auf diesem Predigttext basieren. Der erste Punkt ist das Wie der Berufung Marias, die Verse 26 bis 30. Wie beruft Gott Menschen? Was setzt er voraus? Setzt er überhaupt was voraus? Was wendet er an, wenn Gott Menschen beruft? Also das Wie oder auch die Voraussetzung der Berufung Marias, die Verse 26 bis 30, ist Punkt 1. Der zweite Punkt ist die Aufgabe und die damit verbundene Vision der Berufung Marias. Wenn Gott Menschen in seinen Dienst beruft, dann hat das immer auch mit einer Aufgabe zu tun. Berufung, Beruf steckt damit drin, also irgendwas muss gemacht werden. Und die damit verbundene Vision gibt der Engel ihr gleich mit, das sind die Verse 31 bis 33. Dann in den Versen 34 bis 37 die Herausforderung oder auch die Schwierigkeit der Berufung der Maria. Weil wenn Gott Menschen beruft, dann macht er ihnen auch immer ganz deutlich, dass es nicht unbedingt einfach wird, in dieser Berufung zu leben. Und das ist bei Maria auch der Fall. Und das sehen wir in den Versen 34 bis 37. Und dann der vierte Punkt, die Antwort Marias auf ihre Berufung. Gott beruft Menschen und der Mensch muss antworten. Die Antwort der Maria auf ihre Berufung ist der vierte Punkt, und zwar der Vers 38. Punkt 1, die Verse 26 bis 30. Wenn Gott Menschen beruft, wie beruft Gott Menschen? Im sechsten Monat, Vers 26, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Also wenn Gott beruft, wie beruft er? Wenn Gott in einen Dienst beruft, dann ist es immer geplant. Nie zufällig, Gott schmeißt keinen Zufallsgenerator an, sondern wenn Gott beruft, und auch bei uns in unserem Leben, wissen wir, Gott beruft immer geplant. Wenn wir die Bibel kennen und wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass der Plan mit Jesus Christus schon vor Grundlegung der Welt feststand. Bevor überhaupt irgendwas hier geschaffen wurde, Epheser 1, Vers 4, könnt ihr nachlesen als Bestätigung, stand der Plan mit Jesus Christus schon fest. Gott wusste, wenn er uns Menschen macht, dass der Mensch nicht lange an seinen Geboten festhält. Gott wusste und hat es mit einberechnet, dass der Mensch in Sünde fällt. Gott wusste, dass der Mensch einen Erlöser braucht. Und Paulus macht das ganz, ganz deutlich in Epheser 1, Vers 4. Gott war nicht überrascht, als Adam und Eva plötzlich gesündigt hatten. Gott ist nicht vom Glauben abgefallen und hat gesagt, oh nein, was ist jetzt passiert? Mein schöner Plan A ist total kaputt gegangen. Nein. Jesus Christus war immer Plan A. Gott braucht nie einen Plan B. Wir können Gott überhaupt nicht überraschen. Gott kann überhaupt nicht überrascht werden, weil er alles schon zuvor weiß. Und genauso trifft das auf unser Leben auch zu. Im Psalm 139, Vers 16 steht, dass alle unsere Tage in seinem Buch bereits drinnen stehen. Dass Gott unser Leben durch und durch kennt und dass nichts Außerplanmäßiges geschieht. Also wenn Gott beruft, wenn Gott seine Geschichte schreibt, dann immer geplant und vor allem auch gut vorbereitet. In 1. Mose 3, Vers 15 finden wir direkt nach dem Sündenfall den ersten Hinweis auf Jesus Christus. Stellt euch vor, Adam und Eva rausgeschmissen aus dem Paradies. Was für eine deprimierende Stimmung. Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft Gottes. Wie soll es jetzt weitergehen? Und Gott sagt zur Schlange, da wird einer kommen, und Adam und Eva hören, dass der wird dir den Kopf zertreten. Und seit dem Moment warten sie auf den Erlöser, der sie erlöst von ihrer Schuld. Wir gehen weiter zu Jesaja. Ich nehme nur einige Beispiele. 700 Jahre sagt Jesaja bereits voraus, dass eine Jungfrau schwanger werden wird. Und es ist keine junge Frau, es ist wirklich eine Jungfrau, die noch unberührt war. Jesaja benutzt das einzige Wort im Hebräischen, was wirklich dafür steht, dass diese Frau noch unberührt war. Also kann kein liberaler Theologe kommen und sagen, ja, es war wahrscheinlich auch nur eine junge Frau. Nein, es war eine Jungfrau, sie war unberührt, die berufen wird. Und das sagt Jesaja 700 Jahre bereits im Voraus. Also Gott bereitet seine Berufung immer sehr gut vor. Wenn Gott beruft, dann ist es oft auch entgegen menschlichen Vorstellungsvermögen. Nazareth war ein kleines Kaff, in dem nicht viel los war. Und keiner hat irgendwie groß erwartet, dass da aus diesem Kaff Personen stammen würden oder kommen würden, mit denen Gott dann einfach mal ganz große Geschichte schreibt. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Der Engel Gabriel wird nach Nazareth geschickt, um dort die Maria in den Dienst Gottes zu stellen. Wenn Gott beruft, ist es immer auch Gnade. Deswegen sagt der Engel ihr hier ganz ausdrücklich, sei gegrüßt, du Begnadete. Und ganz, ganz wichtig, der Herr ist mit dir. Wenn Gott beruft, ist es Gnade und Gott begleitet dich in deiner Berufung. Sei gegrüßt, du Begnadete, du bist begnadet und der Herr ist mit dir. Und das Geniale, was ich bei Gott finde, ist, dass es immer auch individuell ist. Gott hat kein Schema F für Berufungen. Schublade aufmachen, so werden Menschen beruft, Schublade wieder zu. Sondern Gott beruft individuell. Da war ein Mose, der ist 40 Jahre inzwischen durch die Wüste gelaufen, war wahrscheinlich totgelangweilt. Gott brauchte irgendwie seine Aufmerksamkeit. Wie mache ich das? Gott zündet einen Busch an, was jetzt nichts Auffälliges gewesen wäre, aber dieser Busch verbrennt nicht. Und dann hat er die Aufmerksamkeit Moses und Mose geht dahin und er beruft ihn. Paulus, ein Hardliner, der die Christen verfolgt hat, der seinen Weg wusste, kannte und sich davon nicht abbringen ließ, den musste Gott quasi aus dem Sattel hauen. Durch ein Licht. Und er beruft ihn auf diese Art und Weise und zu Maria kommt ein Engel. Und so ist es bei uns in unserem Leben ganz genauso. Keiner von uns hat genau die gleiche Geschichte wie der andere. Gott beruft auf unterschiedliche Arten und Weisen in seine Familiengemeinschaft und dann auch zum Dienst. Und das finde ich das Schöne, dass Gott eben immer individuell beruft. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, der Aufgabe und die Vision der Berufung Marias. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Also was sagt der Engel hier über das Kind, was sie gebären soll? Er sagt ihr zuerst mal: Maria, du wirst schwanger werden. Ich weiß nicht, wie viele junge Damen sich heute über so eine Berufung freuen würden, wenn ein Engel kommt und sagt, du wirst schwanger werden. Ganz außerplanmäßig, überhaupt nicht geplant. Vielleicht hatte sie ihre Ausbildung noch gar nicht zu Ende. Natürlich hatte sie andere Pläne mit Josef. Und das gehört eben auch dazu, wenn Gott beruft, dass er Menschenpläne durchkreuzt. Und genauso war das hier auch. Aber er gibt der Maria eine Vision mit. Er sagt ihr, dieser Jesus wird groß sein. Im Griechischen steht mega, also der wird alles überragen. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Das macht die Göttlichkeit Jesu deutlich. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Und hier wird die Menschlichkeit Jesu deutlich und eben auch sein Herrschaftsanspruch. Also dieser Jesus, dieses Kind, was sie gebären soll, ist derjenige, auf den die Menschheit 4000 Jahre lang gewartet hat. Und der Engel kommt und sagt, diesen jungen Mann bringst du zur Welt. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Jetzt von dem, was der Engel hier sagt. Was hat Maria zu Lebzeiten gesehen von dem, was der Engel hier über Jesus sagt? Natürlich hat Maria gesehen, dass Jesus ein besonderes Kind ist, dass er ein weises Kind ist. Natürlich hat sie gesehen, dass er Wunder tun kann. Die hat sie ja alle gesehen. Hat sie gesehen, dass Jesus groß ist und dass er regiert, dass Gott ihm den Thron seines Vaters David gibt und dass er König sein wird über das Haus Jakob in Ewigkeit? Hat sie das gesehen zu ihren Lebzeiten? Das hat sie nicht gesehen. Sie ist irgendwann gestorben. Und nicht, wie die katholische Kirche sagt, in den Himmel emporgehoben. Sie ist irgendwann gestorben, wie jeder andere Mensch auch. Was hat sie gesehen? Wie Jesus Christus gekreuzigt wurde. Wie er auferstanden ist. Und in den Himmel gefahren ist und dann anfängt, seine Gemeinde zu bauen, sein Reich wächst. Aber sie ist in der Erwartung gestorben, dass Jesus Christus irgendwann mal ihr Sohn, den sie zur Welt gebracht hat, regiert, wiederkommt und sichtbar ist als Regent. Und trotzdem hat sie sich darauf eingelassen. Das ist ihre Vision und das hat sie motiviert. Und mit der Vision oder mit der Berufung und deren Vision bekommt sie natürlich auch Herausforderungen und Schwierigkeiten. Wenn man sich mal in die Zeit dort versetzt, da sprach Maria zu dem Engel in Vers 34, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Das heißt nicht, dass sie den Josef noch nicht kannte, sondern sie wusste, ja, ich bin mit Josef verlobt, rechtlich war die Ehe schon geschlossen. Es hat nur noch gefehlt, dass Josef sie nach Hause holt, aber sie hatten noch keinen Geschlechtsverkehr. Deswegen kann man auch hier daraus ableiten, dass Geschlechtsverkehr nicht davor gehört, sondern eben nur in die Ehe. Also sie sagt, ich habe noch mit keinem Mann Geschlechtsverkehr, ich weiß noch von keinem Mann, wie soll das zugehen? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Was ist jetzt die Schwierigkeit oder die Herausforderung an dieser Berufung? Ist doch alles ganz einfach, oder? Schwanger vom Heiligen Geist. Sie braucht dafür nicht mal Geschlechtsverkehr. Also wo ist das Problem? Das Problem ist das, was danach kommt. Da wächst ja irgendwann das Babybäuchlein. Und jetzt ist sie dort in diesem kleinen Kaff in Nazareth, wo jeder jeden kennt und jeder bei jedem redet. Und diese junge Dame, die sonst ein gutes Leben geführt hat und der Josef wahrscheinlich, der Josef auch, der ein rechtschaffender Mann war, jetzt muss sie zu Josef kommen und sagen, hör mal Josef, ich bin schon schwanger. Ja, Josef wird darüber nicht sehr erfreut sein. Wie soll sie ihm das sagen? Was wird Josef sagen, wenn sie ihm sagt, ich bin schwanger vom Heiligen Geist? Ja, natürlich, klar, habe ich direkt drauf gewartet. Was für eine Herausforderung für diese Ehe. Und jetzt dann in Nazareth. Sie geht durch dieses Dorf und das Babybäuchlein wächst und jeder fängt an, darüber zu reden. Wie erfreulich ist das, wenn die anderen negativ über dich reden, schwanger vom Heiligen Geist, das glaubt dir kein Mensch. Das ist schon eine große Herausforderung für eine junge Person. 13, 14 Jahre, wir wissen nicht genau, wie alt sie war. Wenn alle über dich hinter dem Rücken reden, alle reden negativ über dich, weil sie natürlich davon ausgehen, vom Heiligen Geist, das kann ich nicht annehmen. Ich würde das auch nicht glauben, wenn meine Frau zu mir käme und sagt, ich bin schwanger vom Heiligen Geist, seien wir mal ehrlich. Und damit muss sie jetzt klarkommen. Und das ist die Schwierigkeit und die Herausforderung ihrer Berufung. Und weil das keine einfache Situation für sie ist, gibt ihr der Engel erstmal den Hinweis, dass sie aus Gottes Kraft leben soll. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir in unserer Berufung leben, und wir werden gleich nochmal darauf eingehen, in welchen Berufungen wir leben, dass wir lernen, aus Gottes Kraft zu leben. Weil wir ganz schnell merken, mit unseren Kräften kommen wir da nicht sehr weit. Und deswegen sagt der Engel auch ihr auch hier, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Gottes Kraft wird das irgendwie hinbekommen. Wie ist das passiert, die Jungfrauengeburt? Was hat sich da biologisch im Körper von Maria abgespielt? Ich würde euch das gerne erklären. Jetzt seid ihr gespannt, nicht wahr? Aber ich kann es leider nicht. Und wisst ihr was, es ärgert mich ein bisschen, dass ich die Jungfrauengeburt nicht erklären kann. Wirklich, es ärgert mich. Weil andere Leute auf mich zukommen und sagen, hey, wie kannst du an die Jungfrauengeburt glauben, von der Kraft des Höchsten überschattet, so ein Quatsch. Ich kann es nicht erklären und in dieser Spannung lebe ich, aber ich nehme es gerne im Glauben an. Wenn Gott der Schöpfer ist von allen Dingen, von jedem Mann, von jeder Frau und auch von dem Uterus der Maria und wenn er das alles gemacht hat, dann kann er auch übernatürlich in diese Schöpfung eingreifen und die Kraft des Höchsten kann das so gestalten, dass es auch ohne Geschlechtsverkehr funktioniert. Und dann nehme ich das gerne im Glauben an, weil Gott das so in seinem Wort sagt. Und ich gebe das so an andere weiter. Ich glaube an die Jungfrauengeburt, weil Jesus Christus dadurch entstanden ist und es musste so geschehen, unter anderem damit die Erbsünde gekappt wird, die weitergegeben wird durch den menschlichen Samen. Und der Engel sagt ihr, deswegen wird das, was da dort geboren ist, eben auch heilig genannt werden. Aber erklären können wir es nicht. Es bleibt ein Glaubensakt, der uns gefallen kann oder auch nicht. Aber wir nehmen es einfach im Glauben an. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Die Maria lässt sich darauf ein und der Engel weiß, okay, Menschen, Gott weiß vor allen Dingen, Menschen brauchen immer mal wieder eine Bestätigung, wenn sie in Berufungen stehen. Da frage ich mich, ist das wirklich mein Platz? Braucht Gott mich hier wirklich noch? Und weil die Maria das eben, weil der Engel das eben auch, oder Gott das eben auch weiß, gibt er der Maria eine wunderbare Bestätigung mit in Vers 36. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Warum gibt ihr der Engel diese Info? Maria soll erfahren, dass der Engel bei der Elisabeth auch ein Wunder getan hat. Sie war unfruchtbar, sie konnte keine Kinder bekommen. Aber für Gott ist das kein Problem. Denn, Vers 37, einer der schönsten Verse in der Bibel, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wow. Das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und wenn für diesen Gott kein Ding unmöglich ist, dann ist die Jungfrauengeburt auch ein Klacks für ihn. Gott kann alles. Gott kann alles. Wie groß ist dein Gott? Wie groß ist mein Gott? In der Theorie ganz einfach. Ja, natürlich kann Gott alles. Aber wie ist das, wenn ich berufen worden bin zum Ehemann oder zur Ehefrau. Das hast du dir irgendwann mal ausgesucht, wenn du verheiratet bist. Das kannst du dir danach nicht mehr aussuchen. Hast du einmal ausgesucht, du hast gesagt, okay, ich trete in den Stand der Ehe. Seitdem bist du berufen zum Ehemann. Wenn du morgens aufstehst, musst du dir keine Gedanken mehr darüber machen, bin ich jetzt berufen zum Ehemann, ja oder nein, du bist Ehemann. Und wenn die Ehe jetzt aber nicht mehr so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, vor 25 oder vor 30 Jahren. Wie ist das denn, wenn du in dieser Berufung der Ehe stehst und Gott weiß das und Gott möchte, dass wir in dieser Berufung leben und auch bleiben, weil, und das ist eine wunderbare Vision, die wunderbare Vision, wunderbarste Vision für die Ehe, weil die Ehe die Treue Jesu Christi zur Gemeinde widerspiegelt. Jeder, der verheiratet ist, muss das wissen. Jeder, der heiraten möchte, muss das wissen. Die Ehe ist nicht primär dazu da, dass meine sexuellen Bedürfnisse erfüllt werden oder ich nicht einsam sein möchte. Die ist auch dazu da. Aber das Wichtigste in der Ehe ist, dass die Ehe die Treue Jesu Christi widerspiegelt zu seiner Gemeinde. Und das ist eine wunderbare Vision. Und erst wer das begriffen hat, ist auch motiviert, an seiner Ehe zu arbeiten. Und meine Lieben, fragt euch mal, was motiviert euch, Ehe zu leben und an eurer Ehe zu arbeiten? Ehe ist Arbeit. Kann mir keiner was anderes erzählen. Kommunikation, miteinander reden, sich verstehen, das ist alles Arbeit. Aber die Ehe spiegelt die Treue Jesu zu seiner Gemeinde wider. Und jetzt leben wir in dieser Berufung an alle, die verheiratet sind. Und vielleicht hapert es und es ist Sand im Getriebe. Wie groß ist dann mein Gott? In der Theorie, natürlich ist für Gott nichts unmöglich, aber meine Ehe retten, nee, da ist alles vor die Wand gefahren, wir trennen uns. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Auch nicht eine Ehe, wo Sand im Getriebe ist. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und diese Bestätigung, die bekommt die Maria mit und sie lässt sich deswegen auch auf die Berufung ein. In Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Also sie stellt sich in den Dienst des Herrn. Wozu sind wir berufen? Was hat dieser Text mit mir zu tun? Wir haben eine Sache schon angesprochen, das ist die Ehe. Eine andere Sache kann der Beruf sein, entweder als Arbeitgeber oder auch als Arbeitnehmer. Aber da stehe ich drin. So, was ist eine Vision für den Beruf? Eine Vision für meinen Beruf, in dem ich stehe, ist, dass ich mit meiner Arbeit ein Zeuge bin für Jesus Christus. Wem diene ich mit meiner Arbeit? Wem diene ich? Ich diene demjenigen, der groß sein wird und Sohn des Höchsten genannt wird und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David. Das ist mein Arbeitgeber. Ich weiß nicht, wer euer Arbeitgeber ist. Aber ich diene diesem Jesus. Und das sollte mich motivieren. Wem dienst du? Wem dienst du, wenn du Wäsche wäschst zu Hause? Eine Arbeit, wo keiner sagt, hurra, ich darf Wäsche waschen. Wem dienst du, wenn du deinen Garten pflegst? Wem dienst du, wenn du das Mittagessen machst? Wem dienst du auf deinem Arbeitsplatz? Ich diene diesem Jesus. Das vergesse ich ganz, ganz oft. Und das muss ich mir immer wieder bewusst machen. Dem diene ich. Und das motiviert mich. Werde ich immer alle Früchte sehen von dem, was ich tue? Nein. Genauso wie dieser Typ aus dem Mittelalter es nicht gesehen hat, genauso wie Maria es nicht gesehen hat. Und wir werden vielleicht auch hier nicht immer alle Früchte sehen, die wir durch unseren Dienst zu ernten erhoffen. Aber irgendwann, wenn Jesus Christus wiederkommt und regiert und wir ihn sehen werden, dann werden wir sehen, was es gebracht hat, wenn wir unseren Dienst getan haben in Hingabe, motiviert durch die Vision, die wir hatten, dass wir diesem Jesus dienen, auch in dem Beruf. Wie ist das in der Gemeinde? Wir alle sind hier in der Stadtmission Kreuztal. Was für eine Vision haben wir für unsere Gemeinde? Menschen sollen im Glauben gestärkt werden. Das ist meine Vision. Wenn ihr hier hinkommt, dann soll die Predigt dazu dienen, dass Menschen motiviert und gestärkt werden. Durch Ermahnung, durch Ermutigung. Und wenn ich das nicht geschafft habe, habe ich was falsch gemacht. Aber das ist meine Vision. Menschen, die hier hinkommen, sollen gestärkt aus dem Gottesdienst wieder rausgehen für die Woche. Dass sie sagen, okay, diesem Jesus, der groß ist und groß sein wird, dem diene ich. Eine Vision. Zweite Vision, ich möchte andere für Jesus gewinnen. Damit auch andere in den Geschmack kommen, was für einen wunderbaren Arbeitgeber wir haben, dieser große Jesus. Und ich hoffe und bete, dass dieser Funke auch überspringt auf die Gemeinde, in der ich bin. Dass andere für Jesus gewonnen werden. Dann bete ich dafür, natürlich. Aber ich darf dann auch hingehen und meinen Nachbarn mal einladen, wenn ein Kinonachmittag in der Stadtmission Kreuztal stattfindet. Und die Leute mitbringen. Damit auch andere erfahren, wie dieser Jesus drauf ist, der dort geboren wird von der Maria. Das motiviert mich, meine Aufgaben zu machen, mit Hingabe, wenn ich predige, wenn ich den Rasen mähe, wenn ich mich um die Heizung kümmere, wenn Stühle gestellt werden, wenn andere Sachen, Mikrofone angeschlossen werden und wieder abgebaut werden, wenn eine PowerPoint-Präsentation gemacht wird. Das motiviert mich. Und dann ist es egal, was ich mache. Wenn ich Plätzchen backe oder Kuchen backe oder durch den Raum hier sauge. Das motiviert mich, weil ich eine Vision habe. Andere Menschen sollen gestärkt hier wieder rausgehen. Andere Menschen sollen begeistert hier hinkommen wollen und sagen, okay, mit diesem Jesus möchte ich auch unterwegs sein. Und das können wir auf unser ganzes Leben anwenden. Das können wir anwenden auf die Gemeinde, auf unsere Ehe. Das können wir anwenden auf unsere Kinder. Auch unsere Kinder sollen Jesus groß machen in ihrem Leben. Das können wir anwenden auf unsere Eltern. Wir leben in der Berufung, wenn wir noch Eltern haben, dass wir Kinder sind. Da ehre ich meine Eltern, um Jesus Christus eben auch groß zu machen. Wenn ich Kinder habe, bin ich dazu berufen, Vater zu sein oder Mutter zu sein. Wie erziehe ich meine Kinder? Auch dort soll Jesus Christus groß gemacht werden. Deswegen nehme ich mir Zeit für meine Kinder. Auf alle Bereiche unseres Lebens kann das angewandt werden. Es kommt auf die Vision an, die ich habe. Und ich hoffe, jeder von euch hat eine Vision. Wem dienen wir? Das ist derjenige, der hier geboren werden soll. Und die Maria hat das erkannt. Das ist ihre Vision. Und deswegen hat sie gesagt, okay, trotz der Schwierigkeiten, die da auf mich zukommen, nehme ich diese Berufung an. Ich bin die Dienerin des Herrn. Wie antwortest du? Ich bin der Diener des Herrn, weil ich weiß, wem ich diene. Ich bete. Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort in unser Leben hineinspricht. Danke, dass du uns berufst in deinen Dienst, in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Danke, dass wir dir dienen dürfen, Jesus. Und danke, dass wir ja dafür auch irgendwann belohnt werden im Himmel. Dass wir dich sehen werden, wie du bist, wenn du regierst, in der ganzen Fülle wiederkommst. Und dann sehen werden, was es gebracht hat, dir zu dienen. Und das motiviert uns. Bitte motiviere du uns, dir zu dienen und dass jeder von uns sagen kann, ich bin der Diener oder ich bin die Dienerin des Herrn, wie damals eben auch die Maria. Amen.